Gestern ist der 9. Münchner Klimaherbst zu Ende gegangen. Gut 2 Wochen lang haben sich die Münchner mit dem Thema Klimawandel und Klimaschutz auseinandergesetzt. Das Motto lautete: Politik, Macht, Klima und wir. Was muss getan werden, um die mit beängstigender Geschwindigkeit wachsenden Treibhausgasemissionen wirksam zu reduzieren? Sind Politik und Diplomatie in der Lage, gegenzusteuern? Oder haben längst Konzerne die Macht über das Klima? Was kann man als einzelner Bürger tun? Dazu gab es Vorträge, Podiumsdiskussionen, Exkursionen, Filme, Repair-Cafés und Kleidertauschpartys. Einige Stimmen und Eindrücke gibt es in der folgenden Stunde. Zu hören sind unter anderem der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans-Joachim Schellenhuber, und der Umweltjournalist Nick Reimer, Chefredakteur von klimaretto.info. Zum Auftakt hielt der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber im alten Rathaussaal einen Vortrag zum aktuellen Klimaforschungsstand. Er erklärt zunächst, warum wir uns derzeit in einer paradiesischen Klimaperiode befinden.
Vor etwa 11.000 Jahren, und darum heißt es hier Klimaparadies, passiert etwas Wunderbares und Wundersames. Das Klima wird plötzlich stabil. Wir können das erklären und ich komme dazu auch gleich. Aber das Entscheidende ist, nur in dieser absoluten Stabilitätsphase konnte sich das entwickeln, was wir die menschliche Kultur nennen, nämlich Sesshaftigkeit, Landnutzung, Landwirtschaft, die berühmte neolithische Revolution. Vor etwa 11.000 Jahren hat das eingesetzt. Wenn das Klima weiterhin diese Bocksprünge gemacht hätte, wäre diese Zivilisation nie entstanden. Das nennen wir das Holozän und wir sind im Augenblick drauf und dran, es wieder zu verlassen. Warum ändert sich das Klima? Und das ist etwas, was man immer wieder erläutern muss. Im Wesentlichen sind es nur 2 Faktoren, die man braucht, um das Klimasystem in seinen groben Zügen, nicht seinen feinen Zügen zu verstehen. Das erste ist die Art, wie die Erde um die Sonne sich bewegt, dabei gestört von anderen Planeten, Jupiter, Saturn, wegen dem Einfluss dieser zusätzlichen Körper verändert sich die Form der Erdbahn von elliptisch zu kreisförmig wieder zurück. Gleichzeitig ist es so, dass die Neigung der Erdachse sich wandelt. Also es ist manchmal stärker und manchmal weniger stark geneigt. Und dann gibt es so einen interessanten Kinderkreisel-Effekt. Wenn Sie so einen Kinderkreisel loslaufen lassen, dann behält er zwar die Neigung bei, aber die Achse dreht sich dann. Das nennt man Präzession. Das ist ein 3. Freiheitsgrad in der Sprache der Physik. Und das entscheidet zum Beispiel, wann die Sonne oder die Erde vielmehr am sonnennächsten Punkt ist, ob das im Winter geschieht oder im Sommer. Und das ist wichtig für die Einstrahlung. Das Ganze heißt, Milankovic-Mechanik oder Dynamik nach diesem serbischen Physiker, der sein Hauptwerk 1941 veröffentlicht hat. Und erst seither weiß man, was überhaupt zu den Eiszeiten geführt hat. Es war ein großes Rätsel, an dem sich viele herangewagt haben, aber wenige etwas Sinnvolles beigetragen. Und dann gibt es den 2. Faktor. Also erstens reine Orbitalphysik, die man genau berechnen kann. Zweitens der Treibhauseffekt. CO2 in der Atmosphäre vor allem, aber auch Wasserdampf, sorgt dafür, dass Sonnenlicht zunächst mal ungehindert durch die Atmosphäre eintreten kann, aber die Wärmestrahlung, die dann vom Boden ausgeht, wird gehindert, frei auszutreten. Dadurch hat man eine Art Decke-Effekt, also wie wir wärmende Decke, die um den Planeten. Ja, wer das ausgerechnet hat zum ersten Mal, einer der ganz Großen der modernen Wissenschaft, Svante Arrhenius, Schwede, nahe des Polarkreises geboren, der 1896 schon das veröffentlicht hat und der quasi auf Papier mit einem Bleistift ausgerechnet hat, wie der Treibhauseffekt ist, auch hier von der Größe her. In seiner 2. Arbeit kommt er zum Ergebnis 2,1 Grad Erwärmung, wenn sich das CO2 in der Atmosphäre verdoppelt. Und es liegt ziemlich nahe bei dem, was wir heute mit den besten Theorien und den besten Computern ausrechnen.
Um 2 Grad also dürfte unser Klima bis Ende des Jahrhunderts wärmer werden. Für die Weltbank hat das Potsdam-Institut einen Bericht erstellt, was bei einer globalen Erderwärmung um durchschnittlich 4 Grad zu erwarten wäre.
Das Interessante war, dass wir damals einfach nur eine Studie machen sollten für die Weltbank, vor drei Jahren, um zu berechnen, wie man sich am besten an eine Erderwärmung um 4 Grad anpassen könnte. Das war die eigentliche Vorgabe. Und wir haben dann alles zusammengetragen, was wir dazu wussten. Und das Ergebnis war, wir werden uns daran nicht anpassen können. Und das hat wahrscheinlich dann dazu geführt, dass die Weltbank beschlossen hat, Kohleprojekte nicht mehr zu subventionieren. Sie sehen also, wozu manchmal ein Bericht fähig ist. Eine einzige Zahl, die kompliziert ist, aber die für Sie sehr wichtig ist. Wir haben geschaut, wenn die Erde sich um 4 Grad erwärmen würde, wann würde ein Ereignis, das sich bei heutiger Klimatologie nur einmal in 1 Million Jahre ereignet, also sehr selten, in der Sprache der Statistik ein 5-Sigma-Ereignis, 5 Standardabweichungen vom Mittelwert weg, wann würde sich dieses Ereignis jedes Jahr ereignen? Und überall auf der Karte, wo Sie rot sehen, ist genau das der Fall. Also das 1-Millionen-jährige Ereignis unter Normalbedingungen findet dann jedes Jahr statt. Und Sie sehen, wo das stattfindet, in den Tropen und Subtropen. Und es zeigt, wie ungerecht der Klimawandel ist. Nämlich nicht bei den Verursachern wird die Klimatologie so drastisch verändert, sondern bei denjenigen, die zum Klimawandel quasi nie beigetragen haben. Insofern ist das ein großes moralisches Problem, darauf werde ich noch mehr eingehen. Sehr traurig, dass nach übereinstimmenden Arbeiten letztes Jahr ein Teil der Westantarktis bereits ins Rutschen gekommen ist. Das heißt, dort ist der Kipppunkt bereits überschritten. Und sehr wichtig, die sogenannte thermohaline Zirkulation, der Golfstrom. Mein Kollege Stefan Ramsdorf hat sich dazu weltweit einen Namen gemacht. Er hat jetzt gerade eine Arbeit veröffentlicht, die Folgendes zeigt. Wenn wir die globale Temperaturverteilung uns in diesem Jahr 2015 anschauen, das hier ist ein Artefakt. Aber Sie sehen, die einzige Stelle auf dem Planeten, wo ein blauer Fleck ist, das heißt Abkühlung, ist im Nordatlantik. Das ist jetzt auch bestätigt worden durch neue Messungen. Und das hat damit zu tun, das vermuten wir, das muss noch endgültig bestätigt werden, dass der Golfstrom bereits zu schwächeln beginnt. Er wird nicht kollabieren von einem Tag zum anderen, wie in the day after tomorrow sozusagen inszeniert wurde. Aber er wird sich vielleicht um 20-30% abschwächen. Er könnte komplett kollabieren bei fortschreitender Erderwärmung. Also das ist ganz sicher ein Zeichen an der Wand.
Hans-Joachim Schellenhuber räumt auch mit Gerüchten auf, dass die globale Erwärmung derzeit pausiert.
Die Pause existierte nie. Sie existiert nicht und sie existierte nie. Trotzdem wurden viele wissenschaftliche Arbeiten dazu verfasst. Man hat sich vor den Kahn der Skeptiker spannen lassen auf diese Weise. Das ist die physikalische Realität hier. Das ist die globale Mitteltemperatur seit Beginn der Aufzeichnung. Frau Jacobs hat den deutschen Datensatz erwähnt. 1880 und Sie sehen, das ist eine Kurve, die zappelt wie alle physikalischen Größen und hier hebt sie ab. Sehen Sie irgendwo eine Pause? Ständig wird aber gesagt, seit 1997 gibt es ein Plateau oder was auch immer, einen Hiatus. Man kann diese Wackelbewegung sehr leicht erklären. Wenn es einen Ausschlag nach unten gibt, ist meistens ein Vulkan schuld, wie der Pinatubo. Wenn es nach oben ausschlägt, ist es fast immer ein El Niño-Ereignis. Und dazu komme ich gleich noch. Oder die kalte Schwester von El Niño, das könnte ich auf Spanisch weitersprechen, das wäre dann sehr geeignet, La Niña, das Mädchen sozusagen. Davon wurde die letzte Dekade dominiert und trotzdem ist die Spur immer weiter nach oben gegangen. Von einer Erwärmungspause kann man überhaupt nicht sprechen. Und jetzt im Augenblick ist ein großes El Niño-Ereignis, das ist eine anomale Erwärmung des Ostpazifik. Im Gange. Sie wird dieses Jahr mit Sicherheit zum wärmsten aller Zeiten machen. Ich war beteiligt an einer Arbeitsgruppe, die das 2013 schon vorhergesagt hat, mit einer neuartigen physikalischen Methode, wo wir natürlich verlacht wurden. Sie wissen ja, Vorhersagen sind besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Darum sagen Ökonomen meistens immer nur hinterher, warum etwas schiefgegangen ist. Wir haben als gute Physiker tatsächlich eine echte Vorhersage gemacht und sie ist eingetroffen. Und La Niña und El Niño sind unglaublich wichtige Phänomene. Wenn Sie ein Buch lesen wollen, das Sie wirklich erschüttert, dann empfehle ich Ihnen, wenn Sie stark genug dafür sind, und das meine ich ganz ernst, dieses Buch von Mike Davis, Late Victorian Holocaust, er ist Historiker und Marxist. Sie müssen seine politische Meinung nicht teilen. Aber es ist die beste Recherche zu den Auswirkungen von El Niño-Ereignissen, die ich je gelesen habe. Und es handelt von den drei großen El Niño-Episoden gegen Ende des 19. Jahrhunderts und was sie im British Empire angerichtet haben. Es sind 50 Millionen Menschen gestorben damals, in Indien, in China, in Brasilien sogar, in Westafrika. Nicht? Vermutlich werden aber die El Niño-Ereignisse der Gegenwart und der Zukunft, wenn wir den Klimawandel nicht bremsen, noch viel vehementer ausfallen. Und das sind ungefähr die Effekte. Und in Australien, wo ich gerade war, schaut man sehr genau. Das ist nämlich bei El Niño. Sie sehen, dann ist es trocken über Australien, während bei der anschließend folgenden Episode La Niña es sehr regenreich sein wird. Das heißt, man wird von einem Extrem ins andere gestoßen.
Ein großes Problem sieht der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber in sozialen Ungleichheiten, die durch den Klimawandel verstärkt werden.
Wenn Sie die Menschen auf der Erde nach Vermögen reihen, die jetzt 7 Milliarden Menschen, und fragen, wie viele der Reichsten besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit, dann kommen Sie auf diese unglaubliche Zahl, 85. Das Problem mit dieser Zahl ist, sie ist falsch. Es sind nur 60. Seit diese Grafik veröffentlicht worden ist, sind die Reichen noch viel reicher geworden, aber die Armen haben nicht zugelegt. Und wahrscheinlich, wenn ich diesen Vortrag in 2 Jahren halte, dann muss ich 40 hinschreiben. Selbst wenn es keinen Klimawandel gäbe, wenn es keine Erschöpfung der Ressourcen gäbe, würde das die Weltgesellschaft irgendwann auseinanderreißen. Dieses obszöne Auseinanderlaufen zwischen Arm und Reich ist einfach nicht menschengemäß. Wenn Sie aber sich jetzt vorstellen, dass wir gleichzeitig noch die Lebensgrundlagen dieses Planeten zerstören, wo soll das hinführen? Glaubt da irgendjemand noch an eine friedliche Welt?
Warum führen Erkenntnisse nicht zu Handlungen? Diese Frage kann man sich öfter stellen und besonders wenn es um so drängende Themen wie den Klimawandel geht, dann wird sie relevant. Eigentlich wissen wir Bescheid. Wir müssen unseren Lebensstil ändern, um ein zukunftsfähiges Leben auf diesem Planeten zu gestalten. Aber warum handeln wir nicht? Horst Buckelmann, Aufsichtsrat des Kartoffelkombinats, hat sich mit der Frage auseinandergesetzt.
Jetzt wissen wir das alles und warum handeln wir nicht? Das hat sicherlich etwas mit der Komplexität zu tun, dieses Themas. Und dass das alles so weit weg ist. Ne? Die größten Schäden, die da passieren, also die anwachsen auf eine Temperatur von überhalb 2 Grad, wird nicht in den nächsten 35 Jahren sein, sondern in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Jetzt rechnen schon einige, ob sie da noch leben. Das ist das eine Problem und wir sind von unserer Evolution einfach nicht darauf gedrillt, uns mit so komplexen, langfristigen Themen zu beschäftigen. Wir sind ja eher gewohnt, der Tiger kommt aus dem Busch und wir haben einen Baum oder so, oder Bremslichter blenden vor uns auf und wir treten auch auf die Bremse. Jetzt aber zu handeln für irgendwas, was in 35 Jahren sein wird, und dann ist das Ganze ja auch nicht so, dass der, der irgendwas macht, die Auswirkungen unmittelbar bei sich spürt, sondern das sind globale Auswirkungen. Und nicht Auswirkungen, die bei uns passieren. Und dann ist das auch die Frage halt der Alternativlosigkeit, die viele sehen. So nach dem Motto, ja, da kann man ja nichts machen. Und ich alleine, was soll ich denn da wohl machen können? Die Politik müsste mal, das ist immer beliebt, ne? Die Politik müsste mal was machen. Auch die Frage des Wirtschaftssystems ist immer ganz interessant, wenn man so bestimmte verschiedene Umfragen sich zum Wirtschaftssystem anschaut. Laut den Umfragen, die jetzt in letzter Zeit veröffentlicht worden sind, wünschen sich 80-88% nach einer anderen Umfrage der Deutschen ein anderes Wirtschaftssystem. 80-88% wünschen sich ein anderes Wirtschaftssystem, aber nach wiederum anderen Umfragen sagen 2/3, die Wirtschaft muss immer wachsen. Wie passt das zusammen? Vor allen Dingen das immer. Also das Problem ist die Handlung. Was machen wir? Daniel hat es angesprochen, ich gebe ja viele Kurse so in Erwachsenenbildung an verschiedenen Volkshochschulen. Einmal hat eine Frau nach so einem Kurs über erneuerbare Energie, Nachhaltigkeit gesagt, ob ich abends das Licht ausmache, davon wird der Eisbär auch nicht lebendig. Das ist eine extreme Meinung, die habe ich Gott sei Dank sehr selten. Typischerweise ist vielmehr eine andere Handlung, wie ich das so erst vor einer Woche hatte, eine Frau hat gesagt, so zum Kurs Nachhaltigkeit. Toll, wie Sie das alles darstellen, echt überzeugend. Übrigens, die nächsten beiden Male können wir nicht, wir machen eine Kreuzfahrt. Das ist das nämlich mit dem Handeln. Wir machen Handeln so viele Sachen zur Beruhigung. Wir kaufen uns Energiesparlampen oder einen AAA-Kühlschrank. Ein AAA-Kühlschrank spart tatsächlich CO2. Unbestritten. Und zwar, ich habe es extra ausgerechnet, 217 Kilogramm CO2 gegenüber einem 15 Jahre alten Kühlschrank. Selbe Firma, ähnliches Modell. 217 Kilogramm CO2. Oder wir kaufen uns ein Hybridfahrzeug. Ich habe selber eins. Da sparen wir 2000 Kilogramm CO2 pro Jahr gegenüber einem vergleichbaren Mittelklassewagen ohne. Und da wir das gemacht haben, belohnen wir uns dann. Ne? Wir haben so viel eingespart, da könnte man mal wieder nach New York fliegen. 4000 Kilogramm CO2. Oder eine Kreuzfahrt machen. Eine Kreuzfahrt, die Zahlen sind tatsächlich hier von der Kreuzschifffahrtsgesellschaftsverband oder wie immer der auch heißt. Da wäre es also 2370 Kilogramm CO2 für eine 9-tägige Kreuzfahrt in der Karibik. Wenn ich die Anreise mit dem Flugzeug noch dazu rechne, wären das 16.000 Kilogramm CO2 für 2 Personen. Dann müssten Sie einen Kühlschrank schon 74 Jahre lang betreiben können, um das wieder reinzuholen. Was machen wir? Wir denken alle nicht in Salben. Wir haben so Alibi-Handlung. Jeder sucht sich da so raus, was ihm so gut passt. Und das machen wir dann. Handlungen sind eben oft Alibi-Handlungen. Warum werden jetzt Erkenntnisse eigentlich nicht handlungswirksam? Warum ist das so? Wir wissen das alles, aber wir machen da viel, viel zu wenig. Über die Reflexe der Menschen habe ich da schon gesprochen. Der Soziologe Norbert Elias hat das genannt Nachhinkeffekt. Die Menschen verharren trotz mit Händen zu greifender Veränderungsprozesse in Rolle, in sozialer Lage und politischer Macht, in ihrer Persönlichkeitsstruktur, in ihrem sozialen Habitus auf einer früheren Stufe. Wir wollen uns nicht ändern. Der Philosoph und Hirnforscher ist er, glaube ich, nicht, aber der hat sich sehr damit beschäftigt, mit Hirnforschung Thomas Metzinger, hat gesagt, wir haben eigentlich eine Evolution der Verdrängung. Wir bilden uns immer ein, dass wir durch unsere Evolution auf eine immer bessere Stufe gekommen sind. Aber wir haben auch immer mehr gelernt, Sachen, die uns unangenehm sind, zu verdrängen. So verdrängen viele ihre eigene Sterblichkeit. Dass diese Auswirkungen, die wir haben, wenn wir irgendetwas zu uns nehmen, wenn wir irgendetwas machen, dass das Auswirkungen auf unser Klima, Auswirkungen auf die Überlebensfähigkeit der Menschen haben, verdrängen wir. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist der Unterschied zwischen Gründen und Beweggründen. Dadurch, dass wir Gründe erkennen, dass wir es verstehen, dass wir das hier in den ganzen Vorträgen am Klimaherbst alles bekommen und uns das alles anhören und für das wunderbar alles begreifen, wären das noch lange keine Beweggründe. Denn Gründe, dann haben wir es verstanden, Beweggründe würde bedeuten, es bewegt uns, wir machen. Und hier aus dem Buch von Michael Plauen, Gerhard Roth, ein Philosoph und ein Hirnforscher gemeinsam sagen, jemand kann uns mit noch so klaren, logisch-rationalen Argumenten zu überzeugen versuchen, wenn dabei nicht Vorstellungen geweckt werden, die uns emotional anrühren und dadurch motivieren, dann werden wir uns danach nicht ausrichten. Das heißt, wenn uns das emotional nicht berührt, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass uns das wirklich dazu bringt, dass wir das als Beweggründe anerkennen. Der andere Punkt, wie geht Veränderung oder wie geht sie nicht, ist zusammengefasst so unter dem Begriff die Tragik der Allmende. Eine Allmende ist eine gemeindeeigene Weide. Und wenn Sie sich das so vorstellen, halt die Allmende, dort konnten alle Viehbesitzer ihr Vieh drauftreiben, also die Viehbesitzer der Gemeinschaft, und zwar kostenlos. Und sie hatten persönlich den Nutzen davon, nämlich in den Erzeugnissen der Viehzucht, Milch oder Butter, was auch immer. Ja, und jetzt können Sie sich vorstellen, die Mitglieder dieser Gemeinde treiben ihr Vieh dorthin und das geht so lange gut, wie die Weide gerade schön ausgelastet ist, dass das gerade gut geht. Und jetzt, wenn jetzt einer auf die Idee kommt und treibt ein Vieh mehr darauf, was passiert dann? Dann ist die Weide eigentlich mehr als überansprucht und der Ertrag für alle geht zurück. Aber der eine Bauer, super schlau, der sagt, ich kaufe trotzdem ein Vieh mehr, hat folgenden Vorteil. Der Ertrag geht für alle zurück, aber er persönlich hat ja ein Stück Vieh mehr. Also hat er persönlich absolut gesehen einen höheren Nutzen davon. Und das geht natürlich so lange gut, bis die anderen sagen, na gut, dann mache ich das auch. Und dann irgendwann passiert was? Die Weide ist überweidet und das System kollabiert. Und dieses Beispiel der Allmende wird für viele halt herangenommen, um das zu zeigen als ein Beispiel für unseren Planeten. Dass der jetzt noch CO2 in die Luft pustet und sich internationalen Klimaabkommen widersetzt und für sich den eigenen Vorteil dabei rausholt, halt den Vorteil eben noch hat, während das ganze System dem Kollaps entgegengeht.
Das war Horst Bokelmann, Aufsichtsrat des Kartoffelkombinats. Er ist im Rahmen des Münchner Klimaherbst der Frage nachgegangen, warum Erkenntnisse nicht zu Handlungen führen. Ihm zufolge müssen wir als Privatpersonen aktiv werden, unseren Lebensstil überdenken und so zu einer handlungsfähigen, demokratischen Mehrheit werden. Um seinen Konsum zurückzuschrauben, kann man beispielsweise defekte Elektrogeräte in sogenannten Repair-Cafés reparieren oder man kann seinen Kleiderschrank ausmisten und für die ausrangierten Klamotten neue ertauschen. Solche Kleidertauschpartys veranstaltet regelmäßig Green City. Lena Reitinger erklärt das Konzept solcher Kleidertauschpartys.
Eine Kleidertauschparty, das ist eine Veranstaltung, die Green City organisiert. Und das Ziel ist eigentlich nur, dass man mal wegkommt von dem immer wieder neu kaufen, sondern mal schaut, was habe ich in meinem Kleiderschrank, was brauche ich überhaupt nicht und dafür kann ich mir was nehmen, was ich brauche. Man bringt so viele Teile, wie man mag, mit und man kann so viele Teile nehmen, wie man mag. So ist das Konzept eigentlich ganz einfach und es geht um Tauschen statt Kaufen und eine andere Konsumidee mal zu verwirklichen.
Und was hat das mit dem Klimawandel zu tun?
Es hat insofern was mit Klima zu tun, als dass die Herstellung von Klamotten sehr viel Energie und sehr viel Ressourcen auch letztlich verbraucht, Wasser. Und ja, wir versuchen da ein Zeichen zu setzen, dass man eben das nicht immer neu produzieren muss, sondern dass ja alles schon mal verarbeitet wurde und dass man tauschen kann, weil jeder hat was zu Hause, was er nicht braucht.
Nora München auf der 92.4. Ihr freies Radio. Frei von kommerziellen Interessen, frei von staatlicher Einflussnahme. Und das merkt man unseren Beiträgen auch an.
Es gibt kein gerechtes Massaker. Krieg ist heute Terror. Dass wir Bomben aus großer Höhe abwerfen, ohne zu wissen, wer mein Gegenüber ist, ist Terror.
ein Staat, in dem es klare strukturelle rassistische Gewalt gibt, in dem Menschen in den sicheren Tod abgeschoben werden, in dem davon schwadroniert wird, dass es angeblich illegale Menschen gibt, den halte ich nicht unbedingt für befähigt, wirklich Rassismus effektiv zu bekämpfen.
Gerade dieses Bedürfnis zu lernen oder diese Kreativität, die ein Kind mit in die Schule bringt, wird heute ja in kürzester Zeit abgetötet. Ich behaupte, unsere Schulen und Hochschulen sind Vernichtungsinstitutionen von Kreativität.
Warum soll Kloputzen nicht angemessen bezahlt werden? Und warum soll man, wenn man kein Klo putzt und dafür irgendwo am Schreibtisch ganz erstaunlich wichtige Sachen macht, das Zehnfache verdienen?
Und dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen, dafür werden wir von unseren Hörerinnen und Hörern geliebt.
Die Scheißländer müsste man mit einer Rakete in die Luft schießen, blöden Arschlöcher.
Aber wir genügen auch höchsten journalistischen Standards.
Ach, da kann ich jetzt auch gleich mal mit nachdenken, ja, bei dem Interview. Manchmal vergesse ich das nämlich dann wieder.
Und wir sind ein Radio mit bester technischer Ausstattung.
Ach, da zwei Stifte. Wenn man die immer findet.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, bei Lora München mitzumachen oder wenn Sie uns finanziell unterstützen wollen, dann melden Sie sich unter der Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Oder Sie schauen auf unsere Internetseite www.lora924.de. Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Der 9. Münchner Klimaherbst ist gestern zu Ende gegangen. Wir berichten in dieser Stunde rückblickend von einigen Veranstaltungen. Nick Reimer, ehemaliger Journalist der taz und aktuell Chefredakteur der Website www.klimaretter.info, hat sich mit Geschichte und Zukunft der Klimadiplomatie beschäftigt. Der Countdown bis zur Klimakonferenz in Paris Anfang Dezember läuft bereits. Viele sind skeptisch, ob von der Weltstaatengemeinschaft tatsächlich wirksame und verbindliche Beschlüsse zu erwarten sind. Nick Reimer hat als Journalist bisher jede Klimakonferenz besucht. Er beschrieb in seinem Vortrag zunächst, wie die Klimadiplomatie 1992 ihren Anfang nahm.
Die letzte Sternstunde der Menschheit, große Sternstunde der Menschheit, war 1992. Der Erdengipfel von Rio. Damals stellten die Staatsführer zusammen mit Wissenschaftlern, zusammen mit Thinktanks, zusammen mit der Zivilgesellschaft in Rio nämlich fest, wir haben eine Zeitenwende. Wir müssen eine Zeitenwende bilanzieren. Bislang war es so, dass der Mensch im Kampf mit der Umwelt sich seine Existenz abtrotzen musste. Also wir, die Menschen, gegen die Natur. Aber jetzt plötzlich hatten wir die Natur so weit domestiziert, dass wir uns im Krieg mit der Natur befanden. Wir hatten die Natur unter Kontrolle und alles, was jetzt weiterkam, setzte der Natur so zu, dass nicht mehr die Natur unser Problem ist, sondern wir selber das Problem sind.
Warum ist die letzte Klimakonferenz in Kopenhagen gescheitert? Und was können wir von Paris erwarten?
Kopenhagen ist gescheitert aus, ich würde sagen, vier großen Themenbereichen, vier großen Gründen. Der erste Grund war die Herangehensweise, wie man das Problem lösen wollte. Man hat gesagt, wir haben noch ein bestimmtes Budget an Treibhausgasen, die wir emittieren dürfen, um dieses 2-Grad-Ziel einzuhalten. Und dieses Budget, das versuchen wir jetzt auf der Konferenz gerecht zu verteilen. Und dann hat China gesagt, ich brauche so viel. Und Indien hat gesagt, ich brauche so viel. Und die USA hat gesagt, ihr kriegt aber nur so viel. Und es war klar, dieses Verteilprinzip, das geht irgendwie nicht. Das kannst du in so einer Konferenz nicht lösen. Entweder du musst es vorher machen, aber auf so einer Konferenz selber, das kann nicht funktionieren. Das zweite große Problem in Kopenhagen war, man wusste gar nicht genau, worüber man verhandelt. Die Entwicklungsländer wollten einen Vertrag Kyoto 2. Das Kyoto-Protokoll besagt, die Industriestaaten müssen ihre Treibhausgase senken, weil 80% der Treibhausgase kommen aus den Schloten der Industriestaaten. Die Entwicklungsländer müssen aber gar nichts machen, weil die Entwicklungsländer müssen sich erstmal entwickeln. Und entwickeln bedeutet nun mal Energieverbrauch steigern, Wirtschaftsproduktivität steigern, heißt Ausstoß steigern. Das hat dazu geführt, dass China heute der größte Emittent ist, Indien der drittgrößte Emittent, Indonesien der fünftgrößte Emittent. Also, die Entwicklungsländer wollten nur Kyoto 2, weil da hätten sie wieder nichts machen müssen. Die Amerikaner wiederum wollten einen Vertrag nur unterschreiben, wenn er nicht aussieht wie Kyoto, nicht heißt wie Kyoto und auch nicht auf Kyoto basiert. Präsident Obama war gerade frisch gewählt, nicht nur frisch gewählter Präsident, sondern auch frisch gewählter Friedensnobelpreisträger. Das Problem der Amerikaner ist ein juristisches. Wenn du in Amerika einen Kaffeebecher in die Hand nimmst und dir die Hände verbrühst, dann kannst du den Hersteller verklagen. Du kannst sagen, du hast mir Leid zugefügt. Wenn die Amerikaner Kyoto unterschrieben hätten, dann hätten sie die Verpflichtung einhalten müssen, die in Kyoto drin stehen. Aber unter Bush waren die Emissionen so stark gewachsen, dass die Amerikaner niemals diesen Vertrag hätten einhalten können. Also hätte jemand hergehen können und sagen können, ich verklage den Staat USA, weil er die Zukunft meiner Enkel, Enkelsenkel und noch Enkelsenkel bedroht, auf 3 Milliarden Schadenersatz. Das heißt, die USA konnten gar nicht Kyoto unterschreiben. Und dann hatte man als dritte Gruppe noch die Europäer. Die wollten einen Vertrag so irgendwie wie Kyoto, weil das Kyoto-Protokoll relativ geschickt formuliert, was sind Treibhausgase, wie messen wir sie, wie berichten wir sie, wie machen wir das vergleichbar. Also dass Bulgarien mit Bhutan und der Bundesrepublik, dass man vergleichen kann, welches Land wie viel Treibhausgase ausstößt. Und das ist natürlich wichtig dafür, um zu beurteilen, wer wie viel Klimaschutz eigentlich betreibt. Das heißt, der zweite Grund des Scheiterns, es war gar nicht klar, was soll eigentlich das Ergebnis sein? Welcher Vertrag soll rauskommen? Der dritte Grund des Scheiterns ist ein ganz profaner. Man hob das zum Schluss auf Staatsebene. Das heißt, die Konferenzpräsidentin Connie Hedegaard, spätere EU-Umweltkommissarin, musste abgelöst werden, weil Obama nur auf der Höhe von Präsidenten verhandelt. Und jetzt wurde der dänische Präsident Rasmussen neuer Konferenzpräsident. Rasmussen ist erstens ein Poltergeist, zweitens versteht er von Klimadiplomatie überhaupt nichts. Die Delegation, deren Zustimmung er brauchte, die hat er ein ums andere Mal vor den Kopf gestoßen. Fidschi-Inseln, du meldest dich, hey, sei doch mal ruhig, lass uns doch mal hier in Ruhe verhandeln. China und die USA sollen sich einigen, aber Fidschi, sei doch mal ruhig. Ja, und dann haben die Fidschi-Inseln zum Schluss gesagt, ich stimme dir nicht zu, du kriegst meine Stimme nicht. Das Prinzip der Klimakonferenz ist Einstimmigkeit. Alle Staaten müssen zustimmen. Nur dann gibt es einen Deal. Und in der Tat ist Kopenhagen eben an Tuvalu gescheitert, weil Ian Friend, der Chefdiplomat von Tuvalu, gesagt hat, wenn ich diesen Vertrag unterschreibe, unterschreibe ich meinen Untergang. Werde ich nicht tun. Und so kam es zu keinem Deal. Und als sich dann Tuvalu wagte, gegen Obama zu opponieren, hat dann auch die Philippinen und Thailand und noch ein paar andere Staaten gesagt, okay, wir unterschreiben auch nicht. Deshalb ist Kopenhagen das größte diplomatische Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Nie haben so viele Menschen an einer Stelle über die Lösung eines drängenden Menschheitsproblems beraten. Deshalb ist die kläglich gescheitert. Es gab noch ein paar weitere Gründe. Beispielsweise waren die NGOs nicht ganz unschuldig. Die NGOs haben gute Arbeit geleistet. Die haben nämlich den Staaten des Südens klargemacht, ihr habt ein Recht, vom Norden einzufordern, dass der Norden mehr tut. Die haben sozusagen die Staaten des Südens stark gemacht. Und dann sind die Staaten des Südens da auch hingefahren und haben gesagt, jawohl, 80% des Problems, das habt ihr verursacht. Also müsst auch ihr in Vorleistung gehen. Kopenhagen soll sich in Paris nicht wiederholen. Deshalb gibt es jetzt einen anderen Ansatz. Der erste Unterschied ist, es wird nicht mehr zentral gesagt, wir verteilen das Budget, was noch da ist, sondern es wird gesagt, jeder Staat meldet mal freiwillig, was er denn zu tun bereit ist. Das ist geschehen. 149 Staaten haben gesagt, das ist mein Beitrag. Und jetzt geht es darum, vom Klimasekretariat das vergleichbar zu machen. Das ist nämlich schwierig. Der eine Staat sagt, unser Basisjahr ist 2005. Der nächste sagt, unser Basisjahr ist 1990. Wir wollen bis 2030 so viel leisten. Die anderen sagen, wir wollen bis 2025 so viel leisten. Es muss also jetzt ein Verfahren gefunden werden, wie kann man das vergleichbar machen, um zu beurteilen, ob das fair ist, was der einzelne Staat beiträgt. Die zweite Frage ist, Reicht das denn, um dieses 2-Grad-Ziel einzuhalten? Nein, es reicht nicht. Das ist jetzt schon klar, es reicht nicht. Wir sind jetzt auf einem 3,4-Grad-Pfad. Wenn das gemacht wird, was versprochen worden ist, wird Ende des Jahrhunderts die globale Erderwärmung nicht um 4,5 Grad höher sein, wie es sein würde, wenn man weitermacht wie bisher, sondern sie würde um 3,5 Grad höher sein und damit nicht mitnichten in diesem Korridor von 2 Grad. Die Wissenschaft sagt, die brauchen 2 Grad. Also das ist das Erste, was anders ist. Das Zweite, was anders ist, diesmal sollen die Staatspräsidenten nicht zum Schluss auf dem Parkett sein und nicht schon wieder alles versauen, sondern diesmal sollen die Klimadiplomaten zum Schluss den gordischen Knoten durchschauen. Und das Dritte, was anders ist, diesmal will man eben von vornherein mit einem Vertrag schon reingehen. Deshalb sitzen die Leute heute zum Beispiel eben zusammen und reden darüber, wie kriegen wir den Vertrag so weit, dass der annehmbar ist. Am Anfang des Jahres war der Vertrag 83 Seiten stark. Das ist natürlich kein Vertragswerk. Also 83 Seiten, da steht so viel Kleingedrucktes drin, das ist nicht handelbar. Im Moment besteht der Vertrag aus 21 Seiten und die Idee ist, 9 davon völkerrechtlich bindend zu machen. Und den Rest, die restlichen Seiten, die schiebt man unter die Klimarahmenkonvention. Der Unterschied ist folgender. Völkerrechtlich bindend heißt, der Vertrag muss ratifiziert werden. Der muss vom Deutschen Bundestag beschlossen werden. Es muss ein Gesetz geben, in dem drin steht, wir, die Bundesrepublik Deutschland, erkennen diesen Vertrag national an. Dann muss hinterher der Bundesrat beschließen, jawohl, wir machen auch mit. Dann kann die Opposition dagegen klagen. Dauert also seine Zeit. Erst wenn dieser gesamte Prozess abgeschlossen ist, kann die Bundesrepublik ihre Ratifizierungsurkunde nach New York schicken. Dann liegt die da 90 Tage. Und wenn innerhalb dieser 90 Tage niemand Einspruch erhebt, wird Deutschland Mitglied eines neuen Weltklimavertrages. Und dieser neue Weltklimavertrag kann erst in Kraft treten, wenn 55% aller Staaten der Welt mitmachen. Und die müssen 55% aller Emissionen auf sich vereinen. Das heißt, wir brauchen ein Quorum. Im Falle des Kyoto-Protokolls hat es 8 Jahre gedauert, bis dieses Quorum zusammen war. Wenn wir in Paris einen Vertrag hinkriegen, haben wir 4 Jahre Zeit. Das hat damals 8 Jahre gedauert, weil als man das Kyoto-Protokoll beschlossen hat, hat man nur eine Hülle beschlossen. Die Details aber, welche Stellschrauben, welche Fonds, welche Mechanismen, die hat man erst im Nachhinein verhandelt. Und natürlich könnte ein Staat wie die Bundesrepublik erst mit Wissen dieser Details sagen, jawohl, können wir in nationales Recht umsetzen. Dieses Prozedere droht uns jetzt wieder. Paris beschließt einen Vertrag. Was das konkret heißt, müssen die Klimadiplomaten aber dann 2016 auf der nächsten Klimakonferenz in Marokko oder 2017. Und erst dann kann quasi die Bundesrepublik Deutschland diesen Vertrag umsetzen.
Wir berichten vom 9. Münchner Klimaherbst und Nick Reimers Vortrag über die Klimadiplomatie. Damit in einer Klimakonferenz handfeste Beschlüsse gefasst werden können, müssen also einige organisatorische und diplomatische Tücken überwunden werden, weil einfach die unterschiedlichsten Interessen aufeinanderprallen.
Vielleicht ganz kurz noch ein Link zu noch 2 anderen Verhandlungsgruppen. Das eine sind natürlich die erdölproduzierenden Länder. Also mit Abstand den höchsten Emissionsausstoß hat Katar. 43 Tonnen pro Kopf. Es gab eine Klimakonferenz in Katar 2012. Ich bin dann nach dem Konferenzgeschehen meistens noch ein bisschen gelaufen, um den Kopf frei zu kriegen. Da hielten immer die Autos an. Also Autos, nicht das, was wir auf der Straße haben, das ist 3-mal so lang. Der Porsche Cayenne ist da ein Unterklasse-Auto, das fährt man da nicht so. Die hielten dann immer an und fragten, hey, kann ich Sie mitnehmen? Ich habe gesagt, nein, warum denn? Ja, aber warum laufen Sie denn? Ich so, ich würde gerne laufen. Aber das müssen Sie doch nicht, Sie können doch mit mir mitfahren. Das heißt, da gibt es überhaupt kein Bewusstsein dafür. Das Konferenzzentrum, was Sie da hingestellt haben, der Weg vom Eingang zur Pressekonferenz war 1,3 Kilometer lang. Ich war da eine Viertelstunde unterwegs, um sozusagen durch dieses Konferenzzentrum zu kommen. Und so ist dort alles. Gigantisch. Und deshalb haben die eben 43 Tonnen. So, und die argumentieren, Klimaschutz würde ja bedeuten, dass wir unser Gas nicht mehr verkaufen können. Das würde ja bedeuten, dass wir einen Staatsbankrott beschließen müssen. Weil unser gesamtes Treibstoff, unser gesamter Schmierstoff, unsere gesamte Demokratie oder nein, unser gesamtes System, Saudi-Arabien, das basiert ja auf diesem Öl. Und die fordern jetzt, dass wir sie dafür entlasten, dass wir sie bezahlen dafür, dass sie ihr Öl in der Erde lassen. Das ist natürlich grotesk. Aber genau das bedeutet es. Wir müssen Öl in der Erde lassen. Und irgendwer muss dafür bezahlen. Und noch eine Staatengruppe, das ist die sogenannte Alba-Staatengruppe. Es gibt viele verschiedene Staatengruppen, die kleinen Inselstaaten, die afrikanischen Staaten, die alle mit eigenen Interessen auf dieses Verhandlungsparkett kommen. Aber eine der radikalsten Staatengruppen ist die Alba-Staatengruppe, die Allianz der bolivarischen Völker Lateinamerikas. Die sagen immer, lasst uns zuerst mal den Kapitalismus abschaffen und dann lösen wir die Klimakrise. Und wenn so jemand aufs Verhandlungsparkett kommt und dann mit Obama redet, können Sie sich vorstellen, da treffen Welten aufeinander. Ja? Die Alba-Leute haben eine alternative Klimadiplomatie entwickelt. Die haben die Rechte der Mutter Erde formuliert. Und die Idee ist, den Rechten der Mutter Erde denselben Rechtsstatus einzuräumen wie den Menschenrechten. Das heißt, alle Staaten beschließen, jawohl, Rechte der Mutter Erde wären bei uns gültig, Verfassungsrecht. Das würde bedeuten, dass Erdölschürfen die Rechte der Mutter Erde verletzt. Oder ein Bauprojekt durch den Amazonas, ein Straßenbauprojekt, würde das Recht der Mutter Erde auf Ruhe verletzen und so weiter. Idee ist, dass man einen internationalen Gerichtshof installiert, um dann Vattenfall zu verklagen, wenn die einen neuen Tagebau aufschließen, weil du damit die Rechte der Mutter Erde verletzt. So, und wenn du mit so einem Verhandlungsmandat dahin gehst und die einen wollen jetzt über Anpassungsmaßnahmen reden und die nächsten wollen über Reduktion reden und die übernächsten sagen, aber jetzt reden wir erstmal über die Rechte der Mutter Erde, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie komplex, vielschichtig und oftmals auch verwirrend diese Verhandlung. Das Prinzip dieser UN-Verhandlungen läuft viel über Blaming and Shaming. Ja, also wird dann gesagt, wir, die Mongolei, zahlen freiwillig in den UN-Klimafonds XY so und so viel Geld ein. Übrigens, Katar, wie viel zahlt ihr denn ein? Ja, und auf die Art und Weise sagt dann Katar, ja, wir zahlen auch was ein. Und wenn Katar nichts einzahlt, dann stellen sich die NGOs hin, gibt es den Fossil of the Day, so eine Negativauszeichnung. Fossil of the Day kriegt heute Katar. Und das ist relevant. Also der Schweizer Delegationsleiter kam zur Preisverleihung und nahm diesen Preis entgegen, um sich zu rechtfertigen. Er hat gesagt, ihr habt uns zu Unrecht den Fossil of the Day verliehen, weil ich erkläre euch jetzt mal, warum wir so und so verhandelt haben. Da ging es um die Frage, wie viel Geld zahlt die Schweiz an diesen UN-Prozess? Und dann hat die Schweiz gesagt, so können wir euch nicht beantworten. Und daraufhin haben alle anderen gesagt, na, wenn die Schweiz nichts zahlt, wir als Mongolei müssen da auch nichts zahlen. Ja? Wenn ihr nichts zahlt, zahlen wir auch nichts. Ja? Dann kriegt sie den Fossil of the Day und dann stellte der sich hin und sagte, ich bin doch Umweltverhandler, ich habe gar keinen Haushaltstitel. Ich kann hier doch nicht 100 Millionen zusagen. Da muss ich erst mit meinem Finanzminister reden. Und selbst wenn der Finanzminister das in seine mittelfristige Finanzplanung beschließen muss, ist das Parlament. Und ey, ich kann doch nicht sagen, welche Mehrheiten wir nächstes Jahr haben, ob die dann wirklich die 100 Millionen, die wir zusagen, ob die das beschließen. Kann ich nicht. Ja? Und auf diese Art und Weise des Blaming and Shamings kriegt das Ganze so einen Drive, dass dann irgendwie Australien sich doch hinstellt und sagt, wir machen jetzt doch Klimaschutz. Ja? Also ich weiß noch, die Klimakonferenz in 2007 auf Bali begann mit einem gigantischen Kracher. Nach einer Stunde bat der australische Delegationsleiter ums Wort und sagte, sehr verehrte Kollegen, Excellencies, das geht alles sehr förmlich zu, das geht so los, darf ich zunächst der Konferenzpräsidentschaft Gelegenheit nutzen, um ihn zu der vorbildlichen Organisation dieser Konferenz zu... So geht das los, ja? Also das ist jedes Mal, denkst du jetzt mal, Mensch, Jungs, kommt doch mal zum Punkt. Streich doch mal die ersten drei Sätze, kriegt er das in der Hälfte der Zeit. Aber das gehört dazu. Ja, das ist ganz förmlich. Und so. Also der stand auf und sagte, Kevin Rudd hat soeben das Kyoto-Protokoll unterschrieben. Gigantischer Jubel im Saal. Warum? Weil die Achse der Bösen plötzlich aus Irak, Somalia, Afghanistan und den USA entstanden. Das waren nämlich die letzten vier Staaten, die das Kyoto-Protokoll jetzt nicht unterschrieben haben. Und diese ganze Konferenz in Bali bestand darin, dass die Amerikanerin Paula Dobrowski gesagt hat, ich kann dem nicht zustimmen. Es ging darum, ein Verhandlungsmandat zu beschließen, um in Kopenhagen einen Erfolg zu haben. Also so wie jetzt in Durban, wo man gesagt hat, wir nehmen uns 4 Jahre Zeit, hat man damals gesagt, wir nehmen uns 2 Jahre Zeit. So. Und Dobrowski hat immer gesagt, nein, ich kann dem nicht zustimmen. Und dann stand ein Land nach dem anderen auf und hat gesagt, wissen Sie, wir haben Sie gebeten, seien Sie unsere Vorreiter. Seien Sie im Kampf gegen den Klimawandel das, was Sie wirklich sind, das große, starke Amerika. Aber wenn Sie nicht bereit sind, Vorreiter zu sein, dann gehen Sie uns aus dem Weg. Und das haben die so lange betrieben, gibt es fantastische YouTube-Videos, das haben die so lange betrieben, bis die Dobrowski gesagt hat, liebe Kollegen, Sie haben uns überzeugt, wir nehmen hiermit alle unsere Einsprüche zurück. Wir stimmen dem Mandat zu. Und dann jubelten diese Diplomaten, ja, so wie sie bei so einem, also es war ein wahnsinniger Moment, wo du als Reporter auch den Gänsehauteffekt hast, dass du denkst, mein Gott, jetzt sind die 24 Stunden über der Zeit, das ist dann so, die sind dann 24 Stunden über der Zeit. Ja, der Carsten Sach, der deutsche Delegationsleiter, der hat dann 2 Augenringe hier unten. Die sind dann wirklich 24 Stunden im Dauereinsatz. Und das geht so lange, bis sie entweder umkippen und einschlafen oder die Hand heben und zustimmen.
Das war der Umweltjournalist Nick Reimer über Geschichte und Zukunft der Klimadiplomatie. Seine ganze Hoffnung liegt tatsächlich auf der kommenden Klimakonferenz in Paris. Wer sich einmal selbst als Delegierter im Diplomatiegewirr fühlen möchte, kann das am 6. und 7. November in den Münchner Kammerspielen tun. Dort fasst das Künstlerprotokoll Rimini die Klimakonferenz in einer modellhaften Simulation zusammen. Geführt von Klimaexperten gibt es länder- und themenspezifische Meetings im ganzen Theater. Das waren Eindrücke und Stimmen vom 9. Münchner Klimaherbst, der gestern zu Ende gegangen ist. Verantwortlich für diese Sendung ist Helene Köck. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Heckmann. Und weiter geht es jetzt mit dem LoRa-Magazin. Und wie immer mit aktuellen Beiträgen und Meinungen.
Diese Sendung wurde unterstützt von der Seelbach Umweltstiftung.
Viele Radiohörerinnen und Hörer glauben, dass LoRa Gelder aus dem Topf der GEZ bzw. aus dem sogenannten ARD-ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bekommt.
Dem ist nicht so. In Bayern haben wir den rechtlichen Status eines Privatradios.
In den meisten Bundesländern wird das ganz anders gehandhabt. Dort bekommen die freien Radios eine Basisförderung und bilden neben den öffentlich-rechtlichen und den kommerziellen Sendern eine dritte Säule in der Radiolandschaft, die Community-Radios.
Aber in Bayern ticken die Uhren bekanntlich anders. Deswegen brauchen wir dringend eure finanzielle Unterstützung.
Denn unsere Miet- und Betriebskosten steigen in diesem Jahr und in den nächsten Jahren ganz erheblich. Und auch der Umzug in die Schwanthaler Straße 81 hat für ein großes Loch in unserem Etat gesorgt, dass es bis Ende des Jahres zu stopfen gilt.
Deswegen unterstützt den Sendebetrieb durch eine Spende an den LoRa Förderverein e.V.
Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal www.lora924.de oder Telefon 480-2851.
Musik.